Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, ich grüße Sie herzlich und live aus dem österreichischen ORF-Landesstudio in Klagenfurt, wo gerade die 46. Tage der deutschsprachigen Literatur stattfinden. Das heißt, 3 Tage Lesung vor Publikum und Kritikerjury, bevor am Sonntag 5 große Preise vergeben werden, darunter der Ingeborg-Bachmann, der Dreisat und der Deutschlandfunkpreis. Heute fand ab 10 Uhr der 2. Lesungstag statt und mit mir hier im Studio sind Katrin Schumacher, MDR Halle, ich grüße Sie.
Hallo.
Und Carsten Otte, SWR Baden-Baden.
Guten Hallo.
Tag. Hallo. Bevor wir über die 5 Lesungen sprechen und zumindest über 4 dieser 5 Lesungen bei diesen 46. Tagen der deutschsprachigen Literatur selbst, lassen Sie uns kurz über die Neuerungen des Bewerbs reden. Denn er sieht ein bisschen anders aus als noch 2019 und er sieht wiederum ähnlicher aus im Verhältnis zu den vergangenen 2 Jahren, als die Lesungen aufgezeichnet waren. Die Autoren lesen jetzt nicht mehr im Studio, sondern im Garten des ORF-Theaters. Herr Otte, in welcher Weise ändert sich denn durch diese Situation auch die ganze Präsentation und das Gefühl dieses Wettbewerbs?
Ja, zunächst einmal ändert sich die Rezeption für das Publikum, das vor Ort ist. Es hat nämlich die Wahl, entweder in den Garten zu gehen, den Lesungen direkt zu lauschen oder hinauf ins TV-Studio. Dort tagt die Jury. Das Ganze führt dann aber dazu, dass ein Teil immer medial vermittelt bleibt. Also, wenn ich im Garten sitze, sehe ich die Jury auf Bildschirmen. Bin ich im Fernsehstudio, habe ich die Autoren auf den Bildschirmen. Und das ist natürlich schon ein Problem. Es erinnert ein wenig an die virtuellen, die digitalen Sonderausgaben des Bewerbs. Und so ist man in gewisser Weise in einer Hybridsituation. Ich halte das für unglücklich.
Ja, es sieht aus wie bei einer Konferenz, einer digitalen Konferenz, wie wir sie während der Corona-Zeit jetzt immer wieder haben machen müssen. Frau Schumacher, Sie haben sich gemeldet.
Ich habe mich gemeldet, genau. Also ich denke schon, dass dieses Set jetzt im Garten mit den Teppichen und Liegestühlen, dass das für die Vorlesesituation, für die Literatur die bessere Variante ist. Also für die Jury vielleicht nicht. Die kam mir dann immer vor wie so ein UFO, das nach der Lesung eingeschwebt ist. Also Meta im wahrsten Sinne. Aber für die Vorlesesituation gut, die Lesungen ins grüne Gemurmel zu setzen. Und ich denke auch, dass genau dieser Tag das unterschrieben hat. Es war ja ein Tag der absolut unterschiedlichsten Geschmäcker und Temperaturen. Also was ich sehr besonders fand, es war ein Vorlesetag, ein Zuhörtag. Vom ersten bis zum letzten Text waren das literarisch aufgebaute Welten, in die wir eingeladen wurden. Und ich bin selten so durchgängig wach gelesen worden. Also wir sprechen jetzt im Einzelnen drüber.
Ich würde da gerne leise widersprechen. Und zwar gerade was die Vorlesesituation angeht, haben wir heute auch einen Krankenwagen gehört. Und zwischendurch sind auch noch irgendwelche Flugzeuge über Klagenfurt gebrettert. Und das ist nicht ganz fair. Weil bei dem einen ist es ruhig und bei der anderen vielleicht nicht. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich eine gute Entscheidung ist.
Wenn die Wirklichkeit in die Literatur einbricht, darüber können wir wirklich gleich sprechen. Viele Sachen sind auch noch anders. Die Punktevergabe ist anders. Darüber werden wir dann mehr am Sonntagabend sprechen, wenn die 5 großen Preise vergeben werden. Wir um 16.10 Uhr hier im Büchermarkt darüber sprechen. Darunter wird ja verliehen der Ingeborg Bachmann, der Dreisat und der Deutschlandfunkpreis. Und in dieser neuen Lesesituation, also im Garten, die Lesenden, im Studio, die Jury, waren heute 5 Autorinnen und Autoren im Scheinwerferlicht, eröffnet mit Anna Marwan und ihrem Text Wechselkröte, aus dem wir einen kurzen Ausschnitt hören.
Manchmal denke ich mir am Abend, wenn ich in den Spiegel schaue, heute war ich umsonst. Ich schaue mich oft im Spiegel an, damit mein Gesicht nicht gänzlich ungesehen bleibt und sich selbst überlassen zu etwas wird, das sich nicht mehr gerade biegen lässt.
Das war ein kurzer Ausschnitt aus dem Text Wechselkröte, gelesen von Anna Marwan, heute im österreichischen Klagenfurt. Ein Regretting Motherhood-Text vor der Niederkunft, so könnte man es sagen. Denn hier wird eine Frau schwanger und hadert mit sich. Ist dieser Text möglicherweise auch ein Gegenstück zur gestrigen Der Silberriese-Geschichte von Andreas Moster, die von einem alleinverantwortlichen Leistungssportler erzählt, Frau Schumacher?
Also ich denke, es ist eher ein Paralleltext. Ja? Also in beiden Fällen verliert die Figur. In Andreas Mosters Text war es ein Verlust der gewünschten Biografie als Leistungssportler durch die Entscheidung für das Kind. Und in Anna Marwans Text vielleicht der Verlust der Idee eines Gefährten oder einer Gefährtin. Das war ein vollkommener Innerlichkeitstext. Ich habe mich sofort an Marlene Haushofers Die Wand erinnert. Also das Porträt wahlweise einer Eremitin oder einer Corona-Flüchtigen oder einfach der Frau eines Mannes, der nicht da ist, weil er arbeitet, egal. Also der Grund dieser Einsamkeit ist ja auch nicht auserzählt worden. Auf jeden Fall kommt sie nicht weg. Dort, wo sie ist, sie ist auf sich geworfen, die Frau ist allein auf dem Land, hat mit sich zu tun, mit ihrer Unsichtbarkeit dort, haben wir ja gerade gehört, diese Spiegelszene, die ja sehr passend ist. Formal und inhaltlich war es ein zweigeteilter Text, formal ein Innerlichkeitsmonolog gegenüber einem äußeren Geschehen und immer so warten auf den Gärtner, warten auf den Postboten, warten auf den Poolmann. Und innerlich irgendwann beschäftigt eben mit der Frage nach einem Kind, also einem Gefährten, gegen den sie sich am Ende aber entscheidet. Und es gibt so eine Passage in dem Text, in dem sie dekliniert, in welchen Jahrzehnten der ungeborene Sohn später ihr als Mutter gegenüberstehen könnte. Also bis hin zum Besuch im Pflegeheim. Aber es geht hier, finde ich, nur unmittelbar um ein Kind und Mutterschaft. Es geht um einen möglichen Gefährten. Aber diese Frau, die will ihre Grenze aufrechterhalten. Sie will in ihrem Alleinsein bleiben. Es ist hier kein Paartanz möglich. Das hier ist ein ganz einsames Drehen auf der Tanzfläche oder auf der Landstraße, um ein Bild aus dem Vorstellungsvideo der Autorin aufzunehmen. Also dieser Text war ein fein gearbeiteter, ein tanzender Text übers Alleinsein.
Und ein Text, der sich in bestimmte Schreibweisen feministischer Literatur einschreibt. Und dann kam als nächster Text einer, der quasi das Gegenstück zeigt, nämlich von Behzad Karimkhanieh. Der hat als zweites gelesen, und zwar eine Knastgeschichte. Das ist ein Ausschnitt seines in wenigen Wochen bei Hansa Berlin erscheinenden Debütromans Hund, Wolf, Schakal. Nach der Hinrichtung der Mutter im Tumult der iranischen Revolution fliehen der 11-jährige Sam und sein kleiner Bruder Nima mit ihrem Vater nach Deutschland. Darum geht es im Roman, das habe ich auf der Seite nachgelesen. Und sie sind dann doppelt fremd im arabisch dominierten Neukölln. Dort fristet der Vater ein Leben zwischen Taxifahren, Backgammon und Scham, während Sam versucht, die Rolle des Familienoberhaupts auszufüllen. Und in diese Knastgeschichte, der wird irgendwann im Gefängnis landen, hören wir kurz hinein.
Als Sam in die letzte der vier Kabinen des Gefängnistransporters gebracht wurde, saß dort ein Junkie, der aussah, als wäre er 14. Der Junge streckte mal die Beine aus, mal zog er sie an, lehnte sich zurück, legte die Hände in den Schoß, versuchte sich mit der Schulter am Hals zu kratzen, strich sich über den kahlgeschorenen Kopf oder trommelte auf den Oberschenkeln. Er sah ungesund aus, schwitzte durch eine gelb-beige Haut. Die Schiebetür der Kabine war gummiert wie bei einem Kühlhaus.
Das war der Anfang aus dem Text, den Behzad Karimkhanieh heute gelesen hat. Ein Genre-Text, sagte Juryvorsitzende Insa Wilke. Wie sehen Sie das, Herr Otte? Haben wir hier es mit Genre oder doch mit weitergreifender Literatur zu tun, wie es wiederum Mara Delius aus der Jury angesprochen hat in der heutigen Diskussion?
Na, das führt ja beinahe zu einer Grundsatzdiskussion, denn ich würde behaupten, dass Genre-Literatur durchaus ernst zu nehmen ist. Aber wir haben es zu tun tatsächlich mit einer Gefängniserzählung, die ein wenig an Fernsehserien erinnert. Beispielsweise Prison Break fällt mir da ein. Es knallt von Anfang an, da wird jemand in einem Gefängnistransporter in den Knast gebracht und es kommt schon in dem Wagen zu einer Schlägerei. Es wird sehr derb gesprochen. Ich will das hier alles gar nicht zitieren. Tatsache ist, es wird eine sehr grobe Welt beschrieben, die dann aber auch gebrochen wird, denn der Protagonist Sam landet irgendwann auch in Isolationshaft und ist auf sich zurückgeworfen. Und da entwickelt die Figur doch auch zärtliche Seiten. Er hadert mit sich und seiner Vergangenheit. Er setzt sich aber auch auseinander mit ganz kleinen Lebewesen, die es dort gibt, beispielsweise mit einer Fliege. Und so bekommt das Ganze dann auch eine metaphorische Seite, würde ich sagen. Tatsache ist aber auch, dass dieser Anlage gewisse Grenzen gesetzt sind. Insofern bin ich ganz gespannt, ob dieser Text jenseits dessen, was wir hier in Klagenfurt gehört haben, möglicherweise noch ganz andere Seiten bietet. Sie haben es angedeutet, es ist ein Romanausschnitt und ich glaube, da gibt es doch noch Potenzial.
Zwei also nicht Deutsch als Muttersprache sprechende und schreibende Autorinnen an Beginn dieses zweiten Lesetags, mit dem es ebenso weiterging, mit Usama al-Shamani. Ursprünglich kommt er aus dem Irak, seit 20 Jahren lebt er in der Schweiz und der hat im Video gesagt, das vorher gezeigt wird, vor diesen Lesungen hat jeder Autor, jede Autorin ein Video, in diesem Video werden sie vorgestellt, dass er alle Texte zunächst auf Arabisch schreibt und sie erst hernach übersetzt, eben um seine Muttersprache nicht zu verraten. Porträt des Verschwindens heißt seine Geschichte. Die dritte Lesung des Tages, ein Großmuttertext, der zweite Großmuttertext bei diesem Bachmann-Tag, muss man sagen, und der beginnt so.
Er klopft an die Tür des Exils jeden Tag. Weder wird die Tür geöffnet, noch hört er auf zu klopfen. Er weiß nicht, wie dieses Dilemma ein Ende nehmen soll. Es erinnert ihn an seine Jugend, als er gegen sich selbst Schach spielte. Er saß vor dem Schachbrett, stellte die Figuren auf und begann die Partie. Sein Gegenüber kannte er nicht. Mal gab er ihm die schwarze, mal die weiße Farbe. Er spielte auch für die unbekannte, unsichtbare Person, die gegen ihn war, gut und zuverlässig. Er gab sich Mühe, dass die Person hinter seine eigene Taktik kam und sich verteidigen konnte.
Ein Ausschnitt aus Usama al-Shamani, Porträt des Verschwindens, Exilliteratur also, auch in dieser durchaus stehend, in der Tradition der Exilliteratur. In der Jury wurde viel diskutiert, was an diesem Text Tradition ist und was vielleicht doch nur oft gelesen ist und deshalb auch schon abgegriffen ist. Woher kam denn diese Diskussion, Frau Schumacher?
Also erstmal muss man sagen, es war auch der zweite Text, in dem Schach gespielt wurde heute. Um es mal ganz pathetisch auszudrücken, es gab so diese Magie des Bachmann-Preises, die über diesem Vortrag lag. Jedenfalls ging es mir so. Ich denke, auch die Jury hat sich entweder davon anstecken lassen oder nicht, oder einfangen lassen oder bezaubern lassen oder nicht. Denn wie ist das mit diesem Wettlesen? Das ist doch auch ein ganz großes, luxuriöses Vorlesen lassen. Und ich war hier von der ersten bis zur letzten Zeile dabei. Wir waren als Zuhörerinnen von der ersten Zeile an eingeladen, einzuziehen in diesen Vortrag. Wir haben mal eben den Anfang gehört. Er klopft an die Tür des Exils jeden Tag. Ja? Und wir treten mit den Protagonisten des Textes ein in eine Gefühlswelt des Exils, in eine Erinnerungswelt an die Heimat. Und die ist auch nicht so ohne, wie es auf den ersten Moment scheint. Oder wie der erste Vortrag, der wirklich sehr berückend war, Glauben machen wollte. Also Insa Wilke hat auf die politische harte Ebene hingewiesen, die unter dieser Geschichte steckt, die an einen Kipppunkt der Geschichte führt. Genauso ein Kipppunkt, wie wir ihn heute mal wieder seit dem russischen Angriffskrieg vor 4 Monaten erleben. Und das aus der vermeintlich naiven Perspektive des Kindes, ja, die natürlich ganz bewusst gewählt ist. Also das Kind erklärt nicht, es schaut und zeigt auf. Und mit diesem Kind sehen wir eine Welt verschwinden, einen Tisch, die Buchstaben, und Michael Widerstein hat das als Freiheitsdrain beschrieben. Und ich finde, das passt außerordentlich auf diese Dynamik des Textes, der genauso langsam wie rasant ist.
Ja, vielleicht muss man noch diesen Text historisch einordnen. Jedenfalls die Passage, auf die Sie gerade eingegangen sind. Wir befinden uns hier nämlich 1979, 1980, kurz vor dem Krieg Irak gegen Iran. Und die Passagen aus der Perspektive des Kindes spielen in genau dieser Zeit. Das heißt, wir erleben diese Veränderungen in der Gesellschaft durch Kinderaugen. Und das ist sehr bildstark beschrieben. Sie haben es ja vorhin auch angedeutet. Auch das hat mich sehr berührt. Es ist noch viel mehr. Wie ich meine, es ist ein Text, der vom Schreiben selbst eben handelt, denn Wörter spielen immer eine Rolle. Wie werden sie von der Ursprungssprache hinein ins Deutsche hinüber transferiert? Man muss auch wissen, die Großmutter, eine zentrale Figur in dieser Erzählung, ist eine Analphabetin, die dem Enkelkind immer Geschichten erzählt hat und meistens nachts. Das ist ja auch sozusagen angedeutet, weil man nie genau weiß, was da wirklich vielleicht weiter erzählt wird. Also ich glaube, wir haben es hier mit einem Text zu tun mit sehr vielen Ebenen, historischen, literarischen. Und ich glaube, das ist ein Text, der möglicherweise auch bei den Preisen eine Rolle spielt.
Oh, dann kommen wir jetzt zu einem Text, der möglicherweise auch bei den Preisen eine Rolle spielt, nämlich möglicherweise beim Publikumspreis. Wir überspringen einen, kommen direkt zum letzten Text des Tages, der nicht nur ein Text, sondern auch eine Performance war. Und ob es eine war, können wir gleich diskutieren. Von Mara Genschel, 1982 in Bonn geboren. Sie ist Lyrikerin und eben Performance-Künstlerin. Und sie trat mit angeklebtem Schnurrbart auf die Bühne und begann ihren Vortrag ebenso.
Ah, das wäre so herrlich, wenn ich diese Geschichte so nennen könnte. Ja. Es ist der beste Titel, der mir je eingefallen ist. Aber seien wir ehrlich, das würde einfach nicht der Wahrheit entsprechen. Das Fenster, um welches es geht, ist nämlich eins zur Straße raus. In einer großen Straße. Hauptverkehrsader, würde ich schreiben, wenn es nicht so nach Blut klinge. Ja.
Ein Ausschnitt aus Mara Genschel, übertitelt mit Das Fenster zum Hof, aus dem Amerikanischen von Jürgen Bauer und Edith Nerke. Herr Otte, Das Fenster zum Hof, da fängt es ja schon an. Das sind Texte voller Referenzen. Bleiben wir mal ganz kurz bei der Präsentation. Wie ist Mara Genschel da aufgetreten?
Naja, ich würde sagen, als Spaßvogel. Das wird sie selber nicht sehen. So sehen, sie hat ja dann auch in einem kleinen Disput mit der Jury, das war übrigens ganz schön.
Zu dem kommt ihr gleich noch.
Ah ja, genau. Auf jeden Fall, sie hat sich da auseinandergesetzt mit einem Juror und da ging es genau um die Frage, ist das jetzt eine Performance oder ist das keine? Sie hat im Grunde genommen zwei Teile vorgetragen. In dem ersten Teil wird diese Geschichte eines Auftrags, einen Drehbuchplot für eine deutsche Vorabendserie zu entwickeln, mehr oder weniger erzählt und dabei werden diverse literarische Modelle durchgespielt. Man begriff dann doch recht schnell, als dann auch die Namen ihrer Konkurrentinnen und Konkurrenten beim Bachmann-Preis in diesen Text eingebaut worden sind, dass es sich hier um einen selbstreferenziellen Bachmann-Text handelt. Und im Nachklapp gibt es dann noch irgendwelche Anmerkungen von ausgedachten ÜbersetzerInnen. Ja, was ist das Ganze? Ein großer Spaß, eine Performance. Ich dachte, es ist ein Witz, der 5 Minuten lang hätte sein können, aber er war dann einfach zu lang erzählt.
Das sieht Frau Schumacher anders, das weiß ich. Wir haben ja schon während der Lesung nicht nur gemeinsam gelacht, sondern auch darüber gesprochen. Wir haben sehr viel über diesen Text gesprochen. Was fanden Sie bemerkenswert an diesem Auftritt von Mara Genscher mit ihrem Schnurrbart?
Na, erstmal war ganz gut, dass man den Text hatte zum Mitlesen. Also dieser holländische US-Akzent, der sich so angehört hat, als ob Frau Antje im Auto bei True Detective mitfährt. Also der war wirklich sehr schwierig. Das war Entertainment. Man muss vielleicht auch beschreiben, sie sitzt da mit diesem extrem dicken Burt Reynolds-Schnauzer in Blond, in schwarzen Hosenanzug und Forscherblick ins Publikum, Kunstpausen im Vortrag. Das war Polish-Theater, da hätte man auch Martin Wuttke hinsetzen können. Und ich habe kurz überlegt, wie das war in den anderen Jahren. Ich musste an Ferdinand Schmalz denken oder Nora Gomringer vor allem, gerade weil die Autorin mit ihrer Identität gespielt hat. Aber eigentlich war das Beste dran, dass es total vorbildlos war, nämlich dass es was Neues war. Woran anschließend natürlich die Frage sich aufdrängt, wenn was ästhetisch Neues passiert, was bedeutet das? Und wenn man unter den Spaß schaut, der dann auch irgendwann etwas genervt hat in seiner Performance, Herr Orte, ich kann Sie da gut verstehen, da kommen schon Fragen, die extrem hart sind. Also Fragen, die uns hier die ganze Zeit auf den Tisch kommen nach Identitätsverwischung, kultureller Aneignung auch. Was wäre gewesen, wenn sie sich einen schwarzen Schnurrbart angeklebt hätte? Wie gründlich müssen wir heute sein in solchen Situationen? Das war, finde ich, ein Lehrstück in Zeichenkunde, in Semiotik, bis hin zum Spiel damit. Also sie lässt sogar den fiktiven Autor des Textes sterben, indem sie ihn beim Überqueren der Straße überfährt. Also genau wie es Roland Barthes passiert ist, wie wir wissen, dem Vater der Zeichentheorie.
Ja, und es wurde dann in der Jury-Diskussion auf eine Art und Weise diskutiert, wie man es kennt, Anfang der 80er Jahre. Reinhard Götz, als er hier gelesen hat, da hat die Jury gesagt, Blut darf nicht in die Bewertung einfließen. Das hat damals Marcel Reich-Ranicki gefordert und hier wurde jetzt gefordert, wir können uns nicht von der Performance alleine beeindrucken lassen, wir müssen beim Text bleiben. Da gab es verschiedene Positionen in der Jury und dann ist etwas passiert, was erlaubt ist laut der Statuten des Bachmann-Bewerbs. Es hat sich nämlich die Autorin selbst nochmal zu Wort gemeldet und hat der Jury etwas zu sagen gehabt, Bezug nehmend auf den Vorwurf, sie würde hier möglicherweise nur eine Performance abliefern. Bitte sehr.
Ich finde es super interessant, Philipp Tingler, dass Sie sagen, was für eine Performance. Ich habe doch überhaupt nie behauptet, dass es eine Performance ist. Das sagen doch Sie.
Das sage ich ja nicht alleine, das sagen hier alle.
Ja, genau. Das ist doch jetzt einfach mal ein Style. Also Sie haben mir, ich habe doch nichts anderes gemacht, als gelesen und mich schick gemacht.
Herr Otte, Philipp Tingler, würden Sie ihm da recht geben?
Ja, selbstverständlich. Ja. Es war eine Performance und das abzustreiten ist Teil dieser Performance. Und die Jury hat das ja auch thematisiert, dass die Diskussion über diesen Text wiederum eine Fortsetzung der Show war. Aber diese Selbstreferenzialität ist dann auch ein bisschen langweilig, oder?
Wir haben uns nicht gelangweilt. So bleiben wir hier diesmal beim Dissens. Das ist sehr, sehr schön und wir hoffen auf möglichst viel Dissens auch morgen. Da gibt es noch 4 Lesungen, dann werden die Preise vergeben am Sonntag. Unter anderem der Deutschlandfunkpreis und der Ingeborg-Bachmann-Preis. Hier geht es gleich weiter mit den Kollegen von Forschung aktuell. Ich bedanke mich bei Katrin Schumacher, MDR Halle, bei Carsten Otte, SWR Baden-Baden. Vielen Dank und kommen Sie gut weiter durch den Tag, lesen Sie etwas Schönes. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Jan Dries.